Guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam das Wort Gottes betrachten können. Und wir sind jetzt mittlerweile angelangt in Apostelgeschichte 18. Und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Unser Text wird heute Morgen sein, Apostelgeschichte 18, 1 bis 11. Das ist unser Text. Und ich würde gerne den zu Anfang lesen. Und dann beten wir nochmal. Und dann steigen wir ein in den Text. Apostelgeschichte 18 ab Vers 1. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesem ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihm und arbeitete. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Soweit also der Text. Lasst uns nochmal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du unsere Herzen kennst. Du weißt, was wir brauchen. Wir wollen dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns redest. Wir haben es gerade gesungen. Sprich, o Herr, durch dein Wort zu uns, denn wir brauchen dich mehr, als wir ahnen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns begegnest durch dein Wort. Hilf mir, dein Wort treu zu bleiben und zu lehren, das, was du möchtest, dass ich sagen soll. Preise dich dafür, in Jesu Namen. Amen. Die Apostelgeschichte, das ist unser Buch, was wir jetzt seit schon ziemlich langer Zeit bewegen. Was ist die Grundbotschaft der Apostelgeschichte? Worum geht es in der Apostelgeschichte? Sie beschreibt die ersten 30 Jahre der Gemeindeentstehung. Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, sich mit diesem Buch zu beschäftigen? Ist es wichtig? Warum machen wir das? Weil wir lernen wollen, wie Jesus Gemeinde baut. Denn die ersten 30 Jahre werden hier beschrieben. Und was die Gemeinde damals beschäftigte, herausforderte, aber auch stark machte im Wachstum und auch wie sie mit den Herausforderungen der damaligen Zeit umgegangen sind, da können wir viel lernen. Deswegen machen wir das. Ja, wir haben über das Thema vorher nachgedacht, Jesus baut Gemeinde, welche Gemeinde bauen wir? Und da haben wir den Schwerpunkt gesehen, dass wenn Jesus das Haus nicht baut, bauen wir umsonst. Das heißt, wir versuchen so dicht wie möglich dran zu gehen oder dran zu kommen an dem, was Jesus baut. Weil wenn wir bauen, bauen wir umsonst. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch mit dem Buch der Apostelgeschichte zu beschäftigen. Und der zentrale Gedanke eigentlich der Apostelgeschichte ist in Kapitel 1, Vers 8, wo Jesus seinen Jüngern diesen Auftrag gibt, dass sie Zeuge sein sollen. Sie werden Kraft empfangen vom Heiligen Geist und sie werden Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und an den Enden der Erde. Die Gemeinde Gottes hat einen Auftrag. Sie ist nicht zum Selbstzweck. Sie ist nicht dazu da, dass wir uns nur an der Gemeinschaft erfreuen. Das ist Teil dessen. Aber wir haben einen Auftrag. Wir sollen Salz und Licht sein in dieser Welt und Menschen für Jesus gewinnen. Und das ist das, was Paulus bewegte. Gott hatte ihn berufen zu einem Missionar, speziell unter den Heiden. Und ab Kapitel 13 haben wir gesehen, dass Petrus weitgehend verschwindet. Denn bis Kapitel 13 war Petrus eher so die Hauptperson, durch die Gott wirkte. Ab Kapitel 13 beginnt eigentlich so die Phase, wo das Evangelium in die Welt hinausgeht. Und das brachte sehr viele Probleme mit sich. Für das Volk Israel, für die Juden damals, für Paulus. Und wir können viel lernen davon, wie er damit umgeht. Wenn immer du einen Text liest, wenn ich einen Text lese, versuche ich immer einen Grundgedanken zu entdecken. Also was will Paulus durch den Heiligen Geist, in dem Fall Lukas jetzt, in der Apostelgeschichte, uns mitgeben? Was ist so der Grundgedanke, wenn ich einen Text lese? Das ist in diesem Text gar nicht so einfach, muss ich gestehen. Und manchmal ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde zu euch, Psalm 23, worum geht es im Psalm 23? Ja, ziemlich klar und eindeutig. Ja, der Herr ist mein Hirte. Und dann wird erklärt, was dieser Hirte alles macht. Oder wenn ich euch Johannes 15 sagen würde, 1 bis 7. Der Weinstock und die Rebe, das steht da drin. Worum geht es da? Ziemlich eindeutig. Wenn ihr in mir bleibt, so werdet ihr viel Frucht bringen. Also der Grundgedanke ist ziemlich eindeutig. Aber in unserem Text heute finde ich persönlich, vielleicht seid ihr schneller als ich, das gar nicht so einfach. Was bewegte eigentlich ja Lukas, das aufzuschreiben durch den Heiligen Geist in Bezug auf Paulus, der ja, Lukas war ja mit auf der Reise, nicht in dieser Situation jetzt direkt, aber was will uns der Text sagen? Worum geht's hier? Was ist der Grundgedanke? Und ich möchte dieses Thema heute so umschreiben, dass es thematisch darum geht, dass ich meine, daraus entdeckt zu haben, dass hier es um die Schule, die seelsorgerliche Schule Gottes geht mit Paulus. Und jetzt denkt ihr vielleicht, Seelsorge, Schule Gottes, Paulus, wo hast denn das her? Ja, wo kommt dieser Gedanke überhaupt her? Und ich versuche euch da mal mit hineinzunehmen in meine Gedankenwelt. Stellt euch mal vor, Paulus ist jetzt auf der zweiten Missionsreise. Er ist jetzt fast am Ende. Korinth ist die letzte Station, dann geht es weiter zurück nach Ephesus und zurück nach Jerusalem und dann nach Antiochia. Er hat viel erlebt, viel Schönes erlebt, aber auch viel Schwieriges, richtig? Ja, er wurde ins Gefängnis geworfen, er wurde für tot gehalten und. Also er hat eine Menge Ärger gekriegt, er musste oft fliehen aus den Städten, die Juden verfolgten ihn und so weiter. Und wir haben letztes Mal betrachtet die Textstelle aus Apostelgeschichte 17, wo Paulus in Athen ist. Und es ist interessant, dass Paulus relativ kurze Zeit nur in Athen verbracht hat. Und die Resonanz war relativ klein. Am Ende von Kapitel 17 lesen wir, einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Einige Männer, unter ihnen auch Dionysius und der ein Mitglied des Areopax war und eine Frau, Damaris und andere mit ihnen. Das war alles. Athen war eigentlich eine große Stadt mit vielen Menschen. Und die Frucht war relativ klein. Und er zieht weiter aus dieser großen Stadt nach Korinth. Korinth war völlig anders. Nicht so wie Athen, da waren die ganzen Philosophen, die Intellektuellen. Korinth war eine Stadt voller Sünde. Es war eine Handelsstadt, sehr reich, aber auch sehr sündig. Und jetzt kommt er in diese Stadt hinein. Und warum ich das jetzt so in Richtung Seelsorge, Gottes Seelsorge, die Schule mit Paulus betrachte, wenn ihr mal in den Text hineinschaut, in Vers 9 haben wir so einen kleinen Hinweis. Wisst ihr, Paulus war auch ein Mensch. Wir denken oft an Paulus, oh, ein Gigant im Glauben, war er auch. Der größte Missionar war er auch. Aber er war auch Mensch. Und er musste auch mit diesen Dingen umgehen lernen. Mit Leid, mit Niederlagen, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen. Er musste manchmal um sein Leben ringen. Und das musst du auch verarbeiten, irgendwie. Obwohl du Gottes Werkzeug bist und auch der Segen Gottes sichtbar wurde. Und ein kleiner Hinweis finden wir in Vers 9 und dann bringe ich noch mal ein paar andere Textstellen. Da heißt es, und der Herr sprach durch ein Gesicht, also hat eine Vision. Das gibt übrigens 6 dieser Art in der Apostelgeschichte. Wir wissen, dass er nach Mazedonien durch ein Gesicht auch gekommen ist, nach Europa. Und dann heißt es, durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht. Warum sagt Gott das zu ihm? Irgendeine Idee? In Josua 1 übernimmt Josua das Zepter von Mose. Mose war gestorben Und jetzt sollte Josua das Volk in das verheißene Land führen. Und wisst ihr, wie oft Gott ihm sagt, fürchte dich nicht? Dreimal. Warum sagt das Gott zu Josua? Warum sagt das Gott zu Paulus? War da vielleicht Furcht? Ich könnte es mir gut vorstellen. Aber nicht nur das. Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht nur etwas hineininterpretieren in einen Text. Das wäre vielleicht ein kleiner Hinweis. Aber im ersten Korintherbrief, er schreibt ja ein paar Jahre später einen Brief an die Gemeinde, nicht nur einen, sondern zwei, 1. Korinther und 2. Korinther. Und da gibt Paulus so einen kleinen Einblick in sein Herz und dieser neuen Situation in Korinth begegnet. Und zwar in Kapitel 1, Vers, also in 1. Korinther, Kapitel 2, 1. Korinther, Kapitel 2, 1 bis 5. Da gibt er uns so einen kleinen Einblick auch. Und ich glaube, das hilft uns auch so ein bisschen, vielleicht diesen Schwerpunkt heute Morgen mitzunehmen oder auch zu sehen in dem Text. Da sagt er Folgendes: So bin ich, meine Brüder, als ich zu euch kam. Also er beschreibt jetzt die Situation, wo er nach Korinth kommt, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede, das hat er in Athen gemacht, oder Weisheit, das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Da, wo die Sünde mächtig ist, da reicht es nicht, mit philosophischen und tollen Ideen zu kommen. Da bleibt eigentlich nur das Kreuz. Jesus, der für die Sünder gestorben ist. Und das sagt er, dass mit dem Christus bin ich zu euch gekommen als den Gekreuzigten. Und jetzt hört man genau hin, was er sagt in Vers 3. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Ja, also hier sehen wir schon, dass Paulus mit etwas rang, er kämpfte, er war vielleicht in einem geistlichen Tief, das können wir jetzt nur erahnen. Aber wenn wir uns die Situation, in der er sich unterwegs war und die ganzen vielen Ereignisse, die er durchlebt hat, da kann man sich das gut vorstellen, dass er auch gekämpft hat, dass es für ihn hart war, schwierig war. Ich komme noch eine andere Textstelle gleich, die das auch nochmal deutlich macht. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. So ist er nach Korinth gekommen. Und ein weiteres, wo wir auch so ein bisschen sehen, wie Paulus ringt, kämpft, auch gerade in Bezug auf sein eigenes Volk, was ihm sehr am Herzen lag. Sein eigenes Volk, die Juden. Das beschreibt er im Römerbrief. Lasst mich das auch nochmal lesen, Römer 9. Da sehen wir so ein bisschen den Herzschlag des Paulus, aber auch was zur Folge hat, dass er durch viele Kämpfe geht, innerliche Kämpfe auch gegangen sein muss. Er sagt Folgendes in Römer Kapitel 9, 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie immer mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Das hat ihn ständig bewegt. Nicht nur durch die schwierigen Phasen in der Apostelgeschichte, aber sein Herz war beschwert. Er beschreibt das hier mit unablässigem Schmerz in meinem Herzen. Ich wünschte nämlich, und jetzt erklärt er diesen Schmerz, den er hat, ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder. Das ist natürlich nur hypothetisch, ja, was er hier sagt, aber es drückt etwas aus. Er hat so eine immense Last für seine eigenen Leute gehabt, dass er gesagt hat, ich bin bereit, meine eigene Rettung aufzugeben, damit sie Rettung finden. Ist das krass? Boah, das ist heftig. Von ewig, ewig getrennt zu sein von Gott, wenn das möglich wäre. Er war bereit, das zu tun. Ich wünschte nämlich selber, von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören, die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung, ihnen gehören auch die Väter an. Von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Merkt ihr etwas von dem, was ihn innerlich zerriss, womit er kämpfte? Und die Frage ist, wie kann ein Mensch durch solche Kämpfe, durch solche Herausforderungen, solch von außen und von innen bestehen? Wie kann er trotzdem seinen Weg mit Jesus gehen, obwohl er innerlich solche Kämpfe hat? Haben wir auch solche Kämpfe? Wir haben es heute Morgen gehört im Gebet. Wir kennen das auch. Was mache ich, wenn ich Zweifel habe, wenn ich den Kopf am liebsten in den Sand stecken möchte, am liebsten alles aufgeben möchte? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dass der Text uns Antworten gibt. Und deswegen habe ich genannt, Paulus in der Seelsorgeschule Gottes. Ich glaube, Gott hat das Herz des Paulus gesehen. Und er sieht auch dein Herz. Was dich belastet, was dir schwer ist, was dir Not macht. Und das Schöne ist, dass Gott seine Leute nicht im Stich lässt. Oder? Das wäre furchtbar. Was für ein Gott wäre das? Der uns im Stich lässt, der sagt, naja, nun sieh mal zu, wie du klarkommst. Das wäre grausam. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ein Gott, der uns sieht und der uns kennt und der genau weiß, was du brauchst. Ich weiß es nicht. Und wir wissen es manchmal selber nicht. Ja? Aber Gott weiß es. Und ich denke, dass in diesem Text uns drei wichtige Eigenschaften Gottes in Bezug auf seine Seelsorge mit Paulus, aber nicht nur mit Paulus, sondern natürlich auch mit uns, mit auf den Weg gibt. Ich hoffe, ihr könnt da mitgehen mit diesem Grundgedanken. Ich habe es versucht, so ein bisschen Wort Gottes drunter zu packen und dass es nicht nur meine eigene Gefühl oder Meinung ist, die ich in den Text hinein interpretiere, sondern es soll schon auch aus dem Text herauskommen. Aber ich denke, dass wir Hinweise haben in diesem Text, aber auch in den Texten, die ich gelesen habe, dass Paulus wirklich auch gekämpft hat, innerlich, und Not hatte. Und die Frage ist, wie begegnet Gott ihm in dieser Not? Und das wollen wir uns anschauen. Und es gibt drei Punkte, die ich mit euch betrachten möchte. Der erste Punkt ist von Vers 1 bis 3. Lasst uns das nochmal lesen. Danach aber verließ Paulus Athen. Er war alleine unterwegs. Silas, Timotheus kommen erst später zurück. Er hatte sie nach Mazedonien ausgeschickt und kamen dann erst später. Also er war alleine unterwegs. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesem ging er, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Der erste Punkt, den ich mit euch betrachten möchte, ist, dass Gott brachte ein Ehepaar in sein Leben. In dem Fall Aquila und Priscilla. Sie wurden aus Rom rausgeworfen, alle Juden, weil die immer ständig Stress machen. Hat Claudius gesagt, die müssen alles Rom verlassen. Und sie sind nach Korinth gegangen, vor kurzem, und wir lesen hier im Text, dass sie das gleiche Handwerk hatten wie Paulus. Und aus dieser Beziehung heraus ist etwas ganz Tiefes entstanden. Und wenn es hier heißt, und Paulus fand Aquila und Priscilla, glaube ich, dass es Gottes Führung war. Und wenn man mal so die Details, warum die Bibel legt sehr viel Wert immer auf Details, warum diese ganze Geschichte mit dem, sie wurden aus Rom rausgeworfen und dann Handwerk und Zeltmacher und die arbeiten zusammen, sie finden sich, er arbeitet mit ihnen, er findet sozusagen ein Zuhause. Das will uns sagen, dass Gott alles minutiös plant. Es ist nichts dem Zufall überlassen. Also Gott brachte ein Ehepaar in sein Leben in dem Fall und Gott bringt auch Menschen und bringt Menschen in unser Leben, die uns helfen. Diese Freundschaft, die zieht sich wie so ein roter Faden durch das Leben von Paulus, von diesem Moment an. Bis hin, dass in Römer 16 er Folgendes über sie sagt, und das ist erstaunlich. In Römer 16, Vers 3 und 4, sagt er Folgendes über diese beiden, über dieses Ehepaar. Er sagt, grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben. Das nenne ich Freundschaft. Das nenne ich Gemeinschaft. Die waren bereit, ihr Leben für Paulus zu lassen. So eine enge Beziehung ist entstanden. In meinem Leben, ich war ja auch mal in einer Mission unterwegs, Anfang der 20er, war ich 23, als ich in die Mission gegangen bin. Und bei mir hat Gott einen Menschen in mein Leben geführt, der auch den alten Hasen hier, da gibt es nicht mal so viele, noch bekannt ist, Bill Thompson. Bill Thompson war ein Engländer, der selber Missionar in Indien war, über 25 Jahre. Und der hat mich in meiner Phase der Missionszeit begleitet. Der hat immer wieder mal angerufen oder er hat mich sogar besucht in Pakistan und in Indien. Und das war so eine Ermutigung, weil es auch Phasen gab in meiner Missionszeit, wo ich gezweifelt habe, bin ich am richtigen Platz? Mache ich das Richtige? Bin ich überhaupt ja, da, wo Gott mich haben will? Mit all den Herausforderungen, Pakistan, sehr viele Herausforderungen, sehr viel Stress mit Polizei, mit den Mullahs und. Ja, da konnte ich schnell sagen, was hat das hier für einen Sinn? Aber er hat mich besucht und er hat mir aber auch manchmal Dinge gesagt in meinem Leben, die ich nicht hören wollte. Das macht gute Freunde aus, die dir nicht immer das sagen, was du gerne hören willst. Und es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich zurückkam aus der Mission. Ich wollte eigentlich zurück, hatte Hepatitis bekommen in Malaysia und war im Krankenhaus 6 Wochen. Und ich wusste genau, wenn Bill mich besucht, der wird mir etwas sagen, was mir gar nicht gefällt. Aber es war das Richtige. Am Ende habe ich dann später gesehen, wie gut es war, dass ich eine Zeit wieder zu Hause war, wieder runterkam und neu wieder fragen konnte, was Gott mit mir vorhat in meinem Leben. Aber wir brauchen und Gott stellt Menschen in unser Leben, die uns helfen wollen. Die sagen nicht immer das, was du gerne hören willst. Aber Gott schickt Menschen in unser Leben, die ja uns aus den schwierigen Zeiten auch helfen können, herauszufinden. Und es gibt einige Verse, eine ganze Menge Verse eigentlich in der Bibel, wo wir ja auch herausgefordert werden. Und die Problematik ist immer die, ja, ich bin gerade in einem Loch und keiner kommt zu mir. Kennen wir das? Warum sieht mich niemand? Und die Herausforderung ist eigentlich die, dass du, obwohl du im Loch bist, selber Gott bittest, Herr, wo kann ich jemandem helfen? Das klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber oft ist es so, dass wir Christen immer erwarten, dass alle zu uns kommen. Warum sieht mich niemand? Aber ich möchte euch herausfordern, auch den Spieß so ein bisschen umzudrehen und selber mal zu beten, Herr, wo kann ich ein Segen sein für jemanden in der Gemeinde? Wo kann ich Lasten tragen? Und ich möchte euch ein paar Verse lesen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Da ist zwar das Wort ermahnen drin, aber wir wissen im Urtext, ermahnen in der Bibel heißt immer ermutigen, ermuntern. Also hat einen positiven Aspekt. Und zwar in 1. Thessalonicher 5, Vers 11 heißt es folgendermaßen, darum ermahnt oder ermutigt einander und erbaut einander, einer den anderen, wie ihr es auch tut. Also in der Thessalonicher Gemeinde war das gang und gäbe. Frage ist das auch in der Arche Hannover so? Dass wir einander ermutigen, einander erbauen. Und in Vers 14 heißt es weiter, wir ermahnen euch, ermuntern euch, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmündigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Ja, also wir sehen in der Schrift, dass wir überall aufgefordert werden, als Christen auch den anderen zu sehen, einander zu stärken, ermutigen, wenn jemand Schwierigkeiten hat, dass wir da sind. In Galater 6, Vers 2 ist auch ein bekannter Vers, dass wir einander Lasten tragen sollen. Die Last des anderen mittragen oder tragen, übernehmen. Das ist so wichtig. Wir brauchen einander. Ja, und wir sehen hier in unserer Begebenheit, dass Paulus jetzt mit Aquila und Priscilla zusammenkommt und sie arbeiten gemeinsam. Und vielleicht könnte man denken, naja, er ist ja eigentlich Missionar. Warum geht er jetzt arbeiten? Klar, man könnte jetzt argumentieren, er hat für seinen Unterhalt gearbeitet. Ja, weil niemand anders da war. Er muss ja auch irgendwo von leben und wollte niemandem zu Last gehen. Das sagt er auch in vielen Stellen. Aber es kann auch sein, dass er mal so eine Auszeit brauchte. Einfach mal etwas Handwerkliches tun. Und das hat er. Und er hat jetzt einen gefunden, der das gleiche Handwerk hat. Und sie gehen arbeiten. Es kann manchmal auch sein, dass wir uns so ein bisschen rausnehmen und wieder neu reflektieren. Aber das Schöne finde ich hier, dass in dieser Situation, in der Paulus sich befindet, wo ich persönlich davon ausgehe, dass er auch seine Kämpfe hatte, dass Gott ihnen dieses Ehepaar zur Seite stellt, die zu einem großen Segen werden für ihn. Und das möchte Gott auch in unserem Leben tun. Und er möchte dich dazu auch gebrauchen, dass du so ein Segen wirst für jemand anders, der vielleicht gerade am Kämpfen ist. Versteht ihr, was ich meine? Und dass wir beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, wo kann ich jemandem auch helfen, der wirklich Hilfe braucht. Und wo kann ich zum Segen werden für den Bruder, für die Schwester. Das ist der erste Punkt, den ich aus diesem Text herausnehme. Der zweite ist von Vers 4 bis 8. Lass uns das nochmal lesen. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredung in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Das heißt, jeden Sabbat ist Paulus in die Synagoge gegangen und hat mit den Leuten diskutiert, versucht sie zu überzeugen. Dann kommt in Vers 5, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, die Juden zu bezeugen. Das ist interessant. Das hat er ja vorher auch schon gemacht. Warum jetzt nochmal durch den Geist wurde er gedrängt, den Juden zu bezeugen? Und er betont jetzt hier auch in unserem Text, dass Jesus der Christus ist. Ja, das war immer sein Ziel, dass die Menschen, in dem Fall in der Synagoge, die Juden, erkennen, dass dieser Jesus, den sie gekreuzigt haben, der Messias ist, der Retter, der verheißene Erlöser, der uns von Sünde befreit. Als sie aber widerstrebten, und hier haben wir wieder das Problem, lästerten, schüttelte er seine Kleider aus, was ein Bild dafür ist. Das wissen wir aus den Evangelien auch, wo Jesus gesagt hat, wenn sie euch nicht aufnehmen, dann schüttelt die Kleider aus. Das ist so ein Bild dafür, ihr seid jetzt selbstverantwortlich. Ihr tragt die Verantwortung für euer Handeln. Ich bin befreit. Ich gehe jetzt. Ja, das macht Paulus hier ganz praktisch. Er schüttelt die Kleider aus, sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon und von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namens Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Was ist der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist, dass Gott öffnet und verschließt Türen. Und du denkst jetzt vielleicht, okay, was ist daran ermutigend? Ja, denn das ist ja unser Thema. Was hat das mit Seelsorge Gottes zu tun, dass er Türen schließt oder auch öffnet? In Hiob Kapitel 12 gibt es zwei interessante Verse, die lese ich euch mal vor, weil die so ein bisschen ähnlich im Kontext sind. Hiob Kapitel 12, Vers 13 und 14, da heißt es, bei ihm ist Weisheit, also bei Gott ist Weisheit und Stärke. Sein ist Rat und Verstand. Und dann geht es weiter. Siehe, wenn er niederreißt, also Gott, wird nicht wieder aufgebaut. Wenn er über den Menschen zuschließt, wird nicht wieder geöffnet. Was so viel sagen will, ist, Gott ist der Chef, er ist der Boss. Was er macht, bleibt bestehen. Ja? Das ist Fakt. Was ist daran ermutigend? Stellt sich die Frage. Interessant finde ich in unserem Text, dass auf der einen Seite in der Synagoge selbst er sehr viel Widerstand bekommt und zu dem Punkt kommt, wo er merkt, die Tür hat sich geschlossen. Die ist zu. Aber schon in der Nachbartür ist eine Tür auf. Habt ihr das gelesen? Die Synagoge sagt er, ich gehe jetzt. Ich habe meinen Teil getan. Er geht raus aus der Synagoge und dann heißt es, er ging von dort weg, begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Das ist lustig, ne? Er geht aus einer Tür raus und kommt in die nächste gleich rein. Da ist eine offene Tür. Da war ein gottesfürchtiger Mann, der auf der Suche war. Ist das nicht schön? Wisst ihr, wenn Gott Türen schließt, dann öffnet er auch Türen. Und es ist gut zu wissen, dass Gott in Kontrolle ist. Und dass nicht alles von mir abhängt, sondern am Ende von Gott abhängt. Ja? Und das sollte uns Mut machen. Und das habe ich schon mal in der vergangenen Predigt erwähnt. Da habe ich gesagt, verkündige das Evangelium. Das ist unser Auftrag. Das war der Auftrag des Paulus. Und überlass Gott das Resultat. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Und wenn er Türen schließt, dann weiß er, was er tut. Aber er öffnet auch. Und wir sehen hier, dass sogar im Nachhinein Crispus, der Synagogenvorsteher, wurde gläubig. Der Vorsteher von der Synagoge. Da wurde er gerade rausgeschmissen. Oder er hat sich selber rausgeschmissen, wie auch immer. Die wollten ihn nicht hören, die lästerten. Und er sagt, ich gehe jetzt. Und dann wird plötzlich der Synagogenvorsteher gläubig. Ich denke, das hat Paulus mit Sicherheit gefreut, als er das hörte. Ja, es war nicht alles umsonst. Und es wurden auch viele andere gläubig. Und ich finde das schön, dass wir einen Gott haben, der Türen schließen kann und schließt, aber er öffnet auch. Und das Schöne ist, dass es uns entlastet, uns den Druck wegnimmt. Oh, ich muss jetzt was tun oder so, sondern dass wir einfach, ich weiß von George Werver, der ist ja schon beim Herrn seit ein paar Jahren jetzt, der Gründer von OM, der hat immer gesagt, wenn er in ein Flugzeug gestiegen ist, ja, es gibt, waren viele Menschen, viele Möglichkeiten. Ne? Da sitzen ja auch links und rechts von dir welche, je nach Flieger, ne? Wie viele Leute. Und er hat immer zu Gott gesagt, Herr, wenn du jemanden hast hier, dem ich etwas sagen soll von dir, dann zeig es mir. Ansonsten gehe ich jetzt schlafen. So hat er gebetet. Ansonsten gehe ich jetzt schlafen. Ja? Was er uns sagen will, ist, er war völlig entspannt. Er hat gesagt, wenn der Herr eine Tür öffnet, ein Gespräch öffnet, ich bin bereit. Aber wenn nicht, war auch nicht schlecht. Dann schlafe ich eben. Versteht ihr, was ich meine? Das nimmt so den Druck weg. Ich komme in eine Situation, oh, ich muss jetzt für Jesus Zeugnis sein. Ja, das ist eine grundsätzliche Haltung. Wir sollen bereit sein, von der Hoffnung zu erzählen, die in uns ist. Da sollen wir immer bereit sein. Aber manchmal ist es auch so, dass es gut ist, wenn wir einfach schlafen gehen. Seid ihr damit einverstanden? Aber nicht jetzt einschlafen, ja? Also später. Versteht ihr? Und ich finde das schön, das ist mutmachend. Ich lese noch mal ein paar Verse dazu. 1. Korinther 1, 18. Paulus beschreibt das noch mal sehr schön auch, was ihm wichtig war, auch in der Verkündigung, gerade in dieser Situation. 1. Korinther 1, 18 sagt er, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Und das ist etwas, was wir immer bedenken müssen. Wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, für manche wird es sein eine Torheit, so wie es hier beschrieben wird. 1. Korinther 1, 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Das ist das Evangelium. Ja, und es stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Und für manche ist es die Botschaft zum Leben, aber für manche ist es auch die Botschaft zur ewigen Verlorenheit. Das ist Realität. In 2. Korinther 2 sagt er das anders nochmal, drückt er das nochmal anders aus. 2. Korinther 2, 14 bis 16. Da sagt er Folgendes, 2. Korinther 2, 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jeden Ort offenbar macht. Das ist ein interessantes Bild, was Paulus da benutzt. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen, den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Das ist schon heftig, wenn man darüber nachdenkt. Für die einen sind wir der Geruch zum Leben, für die anderen sind wir ein Geruch des Todes. Das ist das, was das Evangelium hervorbringt. Ja? Und das Werk, was passiert oder wie der Mensch darauf reagiert, das ist Gottes Werk. Das ist Gnade. Das liegt nicht an meiner tollen Überredungskunst oder an meiner Argumentation oder an meiner Person, sondern es ist etwas, was Gott tut. Ja? Und wo er souverän sozusagen Menschen in das Leben von Menschen eingreift. Und das ist gut so. Das Einzige, was Gott von uns erwartet als Christen, ist 1. Korinther 4, 1 bis 2, lesen wir oft vor, auch in Bezug auf Gemeindeaufnahme, ist, dass wir treu sind. Ein Haushalter, von dem wird nur erwartet, dass er treu ist. Aber diese Treue heißt jetzt nicht, dass ich jede überall nachrenne und überall reinrenne und versuche, alles aufzumischen. Sondern, dass ich mich, so wie Paulus auch hier es heißt, der Geist Gottes drängte ihn. Ja? Er hat ja vorher auch schon mit den Leuten geredet, aber das war jetzt, wo er einen Auftrag direkt von Gott hatte, wo er eine Last spürte für diese Personengruppe und sie reagiert eben zum Geruch des Todes und sie sagen, hau ab, wir wollen dich hier nicht haben. Und er geht in die nächste Tür rein und da sitzt jemand, der gottesfürchtig ist und der darauf wartet, das Evangelium zu hören. Ist doch herrlich. Also, das sollte uns Mut machen. Gott öffnet und verschließt auch Türen und er ist derjenige, der handelt. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und dann sind wir durch. Jetzt kommt der schönste Teil eigentlich. In Apostelgeschichte 18. Gott begegnet Paulus mit einer Verheißung. Er erinnert ihn an etwas, was ganz wesentlich ist, weil wir alle vergesslich sind. Deswegen ist es so wichtig, viele von uns lesen die Bibel schon viele, viele Jahre und wir könnten meinen, wir wissen ja jetzt grundsätzlich schon, wo was steht und so weiter, aber wir werden immer ermutigt, drin zu bleiben, dran zu bleiben, dran zu arbeiten, immer wieder Neues zu entdecken und das macht so viel Freude. Also Gott sagt hier in Vers 9 bis 11 Folgendes: Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte ihnen das Wort Gottes. Gott gibt ihnen eine Verheißung. Und es gibt so viele schöne Verheißungen im Wort Gottes. Und hier sagt er zu Paulus, fürchte dich nicht. Das hat mal jemand gesagt, ich habe es nie nachgeprüft, es gibt 366 Mal in der Bibel diesen Begriff, fürchte dich nicht. Warum 366? Ja, aber auch 365 hat das Jahr, oder? Das Schaltjahr. Auch das hat Gott bedacht. Also es gibt keinen Tag im Jahr, wo du sagen musst, ich muss mich jetzt fürchten. Sondern für jeden Tag spricht Gott zu uns, fürchte dich nicht. Aber warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Das ist ja der Schlüssel. Und den erklärt er jetzt, denn er sagt, denn ich bin mit dir. Ich bin mit dir, sagt Gott. Gott geht mit dir, er lebt mit dir. Er geht mit dir in die Situation, in die Schwierigkeiten, ins Loch. Er geht mit. Ist das ermutigend? Ich weiß nicht, was größer ist. Eine größere Ermutigung sein könnte. Wenn ich euch sagen würde, ich gehe mit euch, wäre das ermutigend? Vielleicht für einen Moment, aber ich habe auch Grenzen. Und ich habe nicht die Kapazitäten, die Gott hat. Definitiv nicht. Aber wenn Gott mit dir ist, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Was kann mir ein Mensch tun, wenn Gott auf meiner Seite ist? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute mir das Leben nehmen. Aber so what, sagen die Engländer. Warum? Das ist kein Problem, weil die Herrlichkeit wartet auf uns. Ich habe eine sehr bewegende Geschichte von Stephen, dem Sohn, also ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Jim Elliot, ja, die 1956 zu den Indianern nach Ecuador gegangen sind, zu den Aucas. Und die wurden alle an einem Tag aufgespießt. Und der Sohn hat später ein Buch geschrieben, also der eine von denen hat ein kleines Kind schon gehabt. Und der hat dann später ein Buch geschrieben, der ist auch dahin gefahren. Und was er dann sagt und wie er damit umgeht, ja, dass er zu dem Punkt gekommen ist, Gott, war immer in Kontrolle. Und eigentlich, als er so die ganze, er hat diese ganze Situation mal so beleuchtet von allen Blicken, eigentlich hätte das nie passieren können. Seine einzige Erklärung war, dass Gott das zugelassen hat. Und stell euch mal vor, als Sohn zu wissen, dein Vater wurde aufgespießt mit 2-3 Meter langen Speeren. Und dann zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, also es ist eigentlich nur erklärbar, dass Gott das zugelassen hat und er weiß, was er tut. Das ist schon eine mächtige Aussage, aber es ist wahr. Wisst ihr, und das ist das, was uns der Text hier heute sagen will. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich unterstehen, dir zu schaden. Wir wissen auch, dass Paulus bei seiner Bekehrung oder Gott über Paulus sein Leben gesagt hat, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Das heißt also nicht, dass Gott jetzt hier sozusagen dieses wieder aufgehoben hat. Aber in diesem Moment, in dieser Situation, hat Gott gesagt, dich wird keiner anrufen. Wir werden später sehen, ich weiß nicht, wer die nächste Predigt hält, aber da werden wir sehen, wie Gott darüber wacht, über sein Wort. Ja? Er macht keine falschen Aussagen, sondern er ist wahr und er steht zu seinem Wort. Und wir sehen hier interessanterweise eine ganz spannende Aussage, denn ich bin mit dir und niemand soll dich unterstehen, dir zu schaden, denn, und jetzt kommt noch eine Begründung, das ist am Anfang, er blieb ja dann 1,5 Jahre noch da, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wie genial ist das denn? Die waren noch gar nicht bekehrt, aber Gott wusste, dass in dieser Stadt in Korinth eine Menge Leute ist, die das Evangelium hören werden, durch Paulus, und die sich bekehren werden. Und eine Gemeinde entsteht übrigens. Ja, 1. Korintherbrief, 2. Korintherbrief, später. Ja. Also Gott gibt ihm sozusagen eine Vorausschau für seinen Dienst in der Stadt Korinth, die voller Sünde war, und sagt, ich habe hier eine Menge Leute, die gerettet werden. Ist das nicht herrlich? Ist das ermutigend? Oh, ist voll ermutigend. Ich sehe so viele ermutigte Gesichter heute Morgen hier. Ihr strahlt alle. Also ich finde das begeisternd, ja, dass Gott ihm sozusagen eine Sicht gibt und ich sage, ich habe hier viele Leute und du bist der Mann, den ich gebrauchen möchte für diesen Dienst. Und ich bin mit dir. Also, Paulus in der Seelsorgeschule Gottes. Und jetzt kannst du deinen Namen reinpacken. Vielleicht bist du heute Morgen auch entmutigt. Vielleicht bist du gerade in einem Loch? Trocken, leer. Gott lässt dich nicht im Stich. Und er bringt und will Menschen in dein Leben bringen und vielleicht darfst du auch dieser Mensch sein, der dir Mut zuspricht. Wir brauchen einander. Und Gott benutzt Menschen in deinem Leben, um dich wieder näher zu ihm zu bringen. Und das Schöne ist, Gott kommt niemals zu spät. Und wenn du hier heute Morgen bist und leer bist, dann möchte Gott dir begegnen. Heute Morgen. Und er möchte dich ermutigen. Und das tut er, indem er Menschen in unser Leben führt. Das tut er, indem er manches schließt, aber wieder öffnet. Und das tut er, indem er dir sagt heute Morgen, ich bin mit dir. Und das sollte uns eigentlich Mut genug geben, nicht aufzugeben. Ich sage immer in der Drogenabhängigen sage ich immer, es ist immer zu früh aufzugeben. Es ist immer zu früh aufzugeben. Also, lass uns dranbleiben. Lass uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken für das Leben von Paulus, wo wir auch vielleicht ein Stück weit heute sein Innenleben kennenlernen durften, wie er auch gerungen hat, wie er gekämpft hat. Auch mit Niederlagen, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen. Er war auch ein Mensch. Und da danken wir dir, Herr, dass du uns nicht über unser Vermögen versuchst, sondern mit der Versuchung immer einen Ausweg schaffst. Und dieser Ausweg bist du. Und du schaffst Auswege auch durch Menschen, die du gebrauchst in unserem Leben. Aber du schaffst auch Ausweg, indem du uns immer wieder Mut zusprichst und uns zusprichst, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Danke dafür, Herr, dass wir darauf bauen dürfen, dass wir auch diesen ersten Tag der Woche so beginnen dürfen, dass wir uns ja immer wieder auf dich werfen und dich bitten, dass du uns trägst, Herr. Und das willst du tun, in Jesu Namen. Amen.